Willkommen zur 63. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Recktenwald. Heute spreche ich zum Thema Moralfreies Christentum. Als ich erstmals in Winfried Schröders Buch Moralischer Nihilismus, radikale Moralkritik von den Sophisten bis Nietzsche, lesen musste, dass der Autor in die Schar der moralischen Nihilisten neben Leuten wie Nietzsche, Stirner und Desart auch das Christentum einreihte, war meine erste Reaktion: Was soll das denn? Er warf dem Christentum vor, die Moral zu untergraben, weil es keine moralischen Normen von unbedingter Geltung anerkenne. Das ist das Gegenteil des sonst üblichen Vorwurfs. Inzwischen muss ich zugeben, dass er recht hat. Es gibt tatsächlich eine Spielart des Christentums, die man vom Vorwurf Schröders nicht ganz freisprechen kann. Ich meine die lutherische Theologie. Mit seiner Kritik an der Gesetzesfrömmigkeit hatte Martin Luther auch die Moral entwertet. Denn wenn es nicht mehr auf die guten Werke ankommt, also nicht mehr auf das rechte Handeln und das gerechte Leben, hat die Moral als Bewertungsmaßstab für Tun und Sein des Menschen ausgedient. Das passte bei Luther wiederum mit der von Ockham ererbten nominalistischen Auflösung der moralischen Grundbegriffe von Gut und Böse zusammen. Diese wurden im Nominalismus ihres inneren Gehaltes beraubt und als bloße Setzungen eines über alle Normen erhabenen Willkürgottes angesehen. Dieser Vorliebe, Gut und Böse zu entwerten, begegnen wir in der protestantischen Theologie im Laufe der Geschichte immer wieder. Der katholische Christ dagegen weiß, nicht nur der Unglaube, wie Luther meint, sondern jede Todsünde trennt von Gott. Die Todsünde, das moralische Übel, ist das einzige Übel, das unbedingt zu meiden ist. Stattdessen ist der Christ zur Heiligkeit berufen. Die Heiligkeit, also die vollkommene Gottes- und Nächstenliebe, ist das ultimative Gute. Das ganze Leben des Christen ist in diesem Sinne ein Entscheidungskampf zwischen Gut und Böse. Das macht die ganze Dramatik eines Menschenlebens aus. Ein interessantes Beispiel, an dem ich zeigen will, wie umgekehrt protestantische Theologen Gut und Böse ihrer Bedeutung berauben, ist Rudolf Stählin, ein lutherischer Theologe, der von 1911 bis 2006 lebte und der sich bei diesem Geschäft der Moralkritik natürlich modernerer Mittel bediente als Luther. 1968 veröffentlichte er zusammen mit dem katholischen Theologen Heinrich Fries das Buch »Gott ist tot? Eine Herausforderung, zwei Theologen antworten«. Es ist sehr aufschlussreich, wie er dort mit den überzeitlichen Normen christlicher Sittlichkeit umgeht. Er fragt ganz grundsätzlich, Zitat, »Was ist das Gute? Was ist das Böse?« um dann ausschließlich Antworten zu geben, die sich ganz in den ausgetretenen Pfaden der Moralentlarvung à la Freud und Nietzsche bewegen. Schon weil wir als Kind nach Lust streben, nennen wir Böse das, was uns Unlust bereitet. Und da auch die Gesellschaft sich gegen Übergriffe schützen muss, gibt sie sich, so Stählin, Ordnungen, die festlegen, was gut und böse ist. Nun könnte man hoffen, dass es sich hier um vorbereitende Überlegungen handelt, die solche positivistischen Konzepte moralischer Normen nur erwähnen, um zu einer tieferen Erfassung von Gut und Böse vorzustoßen und uns zu verraten, für welche Wirklichkeit diese Begriffe denn nun tatsächlich stehen. Doch das Gegenteil tritt ein. Der Hinweis auf den historischen Wandel von Moralvorstellungen dient dazu, diesen Konventionalismus zu zementieren und die überzeitliche Geltung von Gut und Böse als Mythos hinzustellen. Die, in der katholischen Theologie selbstverständliche, Vorstellung eines Gottes, der absolut gut ist und sich in der Forderung des Gewissens, stets das Gute zu tun und das Böse zu meiden, kundtut, wird als ein Gott des bürgerlichen Moralismus verunglimpft. Stählin verwendet viele Seiten darauf, ein ganzes Spektrum hässlicher Spielarten dieses Moralismus vor dem Leser auszubreiten. Das Bild eines infantilen oder pharisäischen oder angstbesetzten, jedenfalls unreflektierten Moralismus, einer einfältigen Schwarz-Weiß-Pädagogik und einer gefährlichen Sündenbock-Mentalität. Solche Fehlformen moralischer Einstellung zu entlarven, könnte ein wichtiger Beitrag zu einer philosophischen Aufklärung sein, wenn Stählin diese Fehlformen nicht gerade mit der grundsätzlichen Unterscheidung von Gut und Böse gleichsetzen würde. Damit stellt er nicht nur Fehlformen der Moral, sondern die Moral selber in Frage. Er spricht von der vom Kind übernommenen, Zitat, Elternideologie von Gut und Böse, von der Nutzlosigkeit der alten Schablone von Gut und Böse, von der Versuchung, an das Gute und Vollkommene zu glauben. Und was ist mit den 10 Geboten? Natürlich sieht Stalin voraus, dass man ihm die Auflösung der sittlichen Normen vorwerfen würde. Und er antwortet darauf, Zitat, nicht um die Vernachlässigung oder Abschaffung dieser Dinge geht es, sondern um ihren Stellenwert, darum, dass sie an ihrem Ort bleiben und nicht absolut gesetzt, ideologisiert oder vergöttlicht werden. Zitat Ende. Was passiert hier? Chesterton hat einmal gesagt, halte die Gebote, brich die Konventionen. Damit will er sagen, ja, brich die Konventionen, kritisiere und entlarve jede verlogene Moral, mach den Revoluzzer. Der Christ ist dazu in der Lage, weil er in Gottes Geboten einen überzeitlichen Maßstab hat, der es ihm erlaubt, die gesellschaftlichen Normen zu beurteilen. Stalin dagegen macht den Revoluzzer, ohne etwas Besseres an die Stelle des Kritisierten zu setzen. Sein Moralkonzept erschöpft sich in den Konventionen. Chesterton kann eine verlogene Moral entlarven, weil er die wahre kennt. Stalin kennt nur die menschengemachte Moral und sieht die einzige Verlogenheit darin, sie zu einer göttlichen zu machen. Er kritisiert die bürgerlichen Begriffe von Gut und Böse, will sie aber nicht abschaffen, weil er keinen Ersatz für sie hat. Stalin scheut sich nicht, selbst das Gutsein Gottes in seine Wertkritik hineinzuziehen. Für ihn ist Gott nicht einfachhin gut, sondern derjenige, in dem Gut und Böse vereint sind. Er meint sogar, die Bibel lasse erkennen, Zitat, dass der das Böse stiftende Satan ursprünglich die dunkle Seite in Gott selber war, Zitat Ende. Wir sind hier bei einem Gott angelangt, der jenseits von Gut und Böse ist, ähnlich wie der Übermensch Nietzsches. Tatsächlich gleicht Stalins Theorie der Entstehung der Begriffe Gut und Böse der von Nietzsche. Nach Nietzsche steht am Anfang die Erfahrung desjenigen, was mir gut tut und was mir schadet. Letzteres ist das Schlechte. Die Sklavenmoral nun verwandelt das Schlechte in etwas Böses. Dieses in ihrer Perspektive Schlechte ist die Stärke des Überlegenen, die für diesen, also in der Perspektive der Herrenmoral, etwas Gutes ist. Die Sklavenmoral belegt also das für den starken Gute mit dem Band des Bösen. Diese Idee, durch die Moral eine Perspektive der dritten Person zu entwickeln und in dieser Perspektive das als schlecht Erfahrene in ein objektiv Böses zu verwandeln, ist eine Erfindung der Schwachen, um sich vor den Starken zu schützen. Sie legen ihnen die Fesseln der Moral an, um sie am Ausleben ihrer Stärke zu hindern. Was als gut und böse gilt, ist also nur eine Frage der Perspektive, und einen objektiven, moralischen Standpunkt unabhängig von der jeweiligen Betroffenheitsperspektive gibt es nicht. Nietzsche entsorgt auf diese Weise die Moral, um dem Willen zur Macht den Weg frei zu machen. Der soll von keinem schlechten Gewissen mehr gehemmt werden. Stalin dagegen bleibt auf halbem Wege stehen. Einerseits leugnet er die objektive Geltung der Moral, andererseits will er trotzdem an der Moral festhalten. Nur so ganz ernst soll man sie nicht mehr nehmen. Die Fähigkeit zum Bösen gehöre, so meint er, zum heilen, ganzen Menschsein dazu. Und wenn einem dieser Gaul einmal durchgeht, solle man vertrauen, dass Gott auch Humor hat. Hier sehen wir, die Abschaffung der Werte führt zur Banalisierung der Wirklichkeit. Dem scharfsichtigen Geist Nietzsches entging nicht die Tragweite seiner Moralzerstörung. Er wusste, was er tat. Die Entlarvungsattitüde Stalins dagegen hat etwas Naives an sich. Seine Entlarvung wird zu etwas Harmlosem, weil er sich dennoch weiter mit dem Entlarvten arrangieren will. Im Vergleich dazu wird die nicht entlarvende Konfrontation mit der Wirklichkeit zu einem gefährlichen Risiko. Das zeigt uns im Kontrast zu Stalin der Blick in ein literarisches Werk. Es ist ausgerechnet André Gide, der Autor des Immoralist, der am überzeugendsten den Immoralismus Stalins widerlegt, und zwar in seiner Erzählung Die Pastoralsinfonie. Hier schildert er auf erschütternde Weise, wie die blinde 15-jährige Gertrud durch die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft mit dem Bösen in der Welt konfrontiert wird. Mit Stalin hat Gide die Kritik an bürgerlichen Moralvorstellungen gemeinsam, aber nicht, um es einfach dabei zu belassen, sondern um zu dem vorzustoßen, was wirklich Sache ist. Der evangelische Pastor, der sich in der Erzählung der verwahrlosten Blinden annimmt, täuscht sich selber über die Motive seiner liebevollen Zuwendung zu ihr hinweg. Er macht sich selber etwas vor und hält für Nächstenliebe, was in Wirklichkeit in den Ehebruch mündet. Gerade weil es das Böse wirklich gibt, ist die moralische Selbsttäuschung so tragisch. Solange Gertrud blind war, konnte sie sich der Hoffnung hingeben, in einer heilen Welt zu leben. Als ihr die Augen aufgehen, ist sie vom Anblick des Bösen so erschüttert, dass sie den Selbstmord wählt. Im Vergleich dazu ist das Bild, das Stalin von der Wirklichkeit zeichnet, naiv und banal. Für ihn besteht die Täuschung darin, dass die Schablonen von Gut und Böse, die auf die Wirklichkeit angelegt werden, ihr eine Bedeutung und eine Dramatik verleihen, die sie gar nicht besitzt. Die Wirkungen der Enttäuschung sind bei Jeet und Stalin also genau entgegengesetzt. Bei jenem die Erkenntnis, wie dramatisch die Wirklichkeit ist, bei diesem die Meinung, wie unnötig dramatisch und wichtig man sie nehme, wenn man moralische Kategorien auf sie anwendet. Bei Jeet geht es um Schuld, bei Stalin um Psychologie. Es ist interessant, dass in Jeets Erzählung gerade jene beiden Personen, die sich der schrecklichen Realität stellen, katholisch werden. Was sich Jeet, der selber, trotz der Bemühungen Paul Claudels, nie katholisch wurde, dabei gedacht hat, mag der Spekulation überlassen bleiben. Aber de facto fügt sich dieses Detail frappierend in das Bild einer zweifachen Spielart des Christentums ein. Die eine Spielart, auf die Schröders Vorwurf der Entwertung der moralischen Maßstäbe zutrifft, und die andere, die gerade die Augen für die moralische Tiefendimension der Wirklichkeit öffnet. Wie diese Spielarten auf die lutherische und katholische Theologie verteilt sind, zeigen uns Stalin und Jeet gemeinsam, zwar aus entgegengesetzter Richtung, aber dafür umso überzeugender.